Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Stefan Heinlein für Sie am Mikrofon. Willkommen zu dieser Sendung. Gewalt ist niemals ein legitimes Mittel der politischen Auseinandersetzung. Attentate auf Repräsentanten der bestehenden Ordnung sind deshalb stets eine Herausforderung für Demokratie und Rechtsstaat. Die tödlichen Schüsse auf Japans Ex-Premier Shinzo Abe sind ein Schock für das gesamte Land. Noch sind die genauen Hintergründe nicht geklärt. Wir berichten am Beginn dieser Sendung. Außerdem Informationen zum Treffen der G20-Außenminister auf Bali. Die Diplomatie tritt weiter auf der Stelle. Der Krieg geht unvermindert weiter. Finnland und Schweden bekommen aus Berlin indes wie erwartet grünes Licht für den geplanten NATO-Beitritt, während Parlament und Regierung in Berlin sich auch heute weiter vorbereiten auf die wirtschaftlichen und energiepolitischen Folgen der Auseinandersetzung mit Russland. Kontinuität ist nicht unbedingt ein Kennzeichen der japanischen Politik. Vielen Regierungschefs in Tokio seit dem Zweiten Weltkrieg war eine nur kurze Amtszeit beschieden. Umso bemerkenswerter deshalb die lange Amtszeit von Shinzo Abe. Von 2012 bis 2020 regierte er das Land, prägte und veränderte Japan in vielen Bereichen. Heute wurde der 67-Jährige bei einem Wahlkampfauftritt von einem Attentäter hinterrücks angeschossen. Wenig später erlag er seinen schweren Verletzungen. Silke Dittrich berichtet.
Ein Handyvideo geht durch die japanischen Medien. Menschen stehen auf der Straße. Zu hören über die Lautsprecher ist der ehemalige Regierungschef von Japan, Shinzo Abe, bei einer Wahlkampfveranstaltung. Dann plötzlich Schüsse, viel Rauch. Ein TV-Bericht zeigt, wie Abe sich an die Brust fasst und zu Boden geht. Sein Hemd blutverschmiert. Auf dem Weg zum Krankenhaus hätten Herz und Atmung ausgesetzt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Dadurch wurde das Gehirn nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt. Eine Tat, für die es noch keinerlei Erklärungen gäbe, sagte der Regierungssprecher Matsuno. Was immer auch der Grund für diese barbarische Tat war, wir verurteilen sie aufs Schärfste. In 2 Tagen sollen eigentlich die Wahlen zum japanischen Oberhaus stattfinden. Shinzo Abe war aber gar nicht mehr aufgestellt. Vor 2 Jahren war er zurückgetreten, galt aber noch als Strippenzieher in der regierenden liberaldemokratischen Partei LDP. Nach dem Anschlag reagierten die Menschen im Land schockiert. So etwas hätte ich niemals hier in Japan erwartet, sagt Koki Takada in einem kurzen Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. Er war ein Premier, der seine eigene Meinung hatte. Das ist alles sehr traurig. Japan hat mit die schärfsten Waffengesetze der Welt und gilt als eines der sichersten Länder. Ein Attentat mitten am Tag, damit hätte niemand gerechnet, sagt eine andere Passantin in Tokio. Was für ein Schock, sagt sie hier. Er hat so hart und so lange als Premierminister gearbeitet. Ich bin wirklich sehr schockiert. Der Attentäter, so heißt es in den japanischen Medien, sei ein Mann um die 40, der vor Jahren Mitglied der japanischen Streitkräfte gewesen sei. Bei seiner Festnahme soll er gesagt haben, dass er sehr unzufrieden mit Shinzo Abe gewesen sei und ihn deswegen habe umbringen wollen. Der Attentäter habe nicht einmal versucht zu fliehen, sagen Augenzeugen. Er soll ganz ruhig seine Waffe hingelegt und sich dann ergeben haben. Rund 9 Jahre war Shinzo Abe im Amt als Regierungschef. Er stammte aus einer Politikerfamilie und war so lange an der Macht wie keiner vor ihm. Unter seiner Führung war Japan deutlich nach rechts gerückt.
Silke Dittrich. Im Vorfeld des Krieges pendelten internationale Politiker nach Moskau, um dem Kreml vor einem Angriff auf die Ukraine abzuhalten. Alle Gespräche waren bekanntlich umsonst. Seither sprechen die Waffen. Doch für ein Ende des Krieges braucht es einen Dialog mit den russischen Aggressoren, um das Blutvergießen zu stoppen. Doch offenbar ist die Zeit noch nicht reif für einen konstruktiven Austausch. Das Treffen der G20-Außenminister auf der indonesischen Insel Bali endete ohne greifbare Fortschritte. An Katrin Büsker.
Warum beenden Sie den Krieg nicht? Wann werden Sie den Krieg beenden? Bei seiner Ankunft beim G20-Außenministertreffen sah sich der russische Außenminister Sergei Lavrov mit kritischen Nachfragen der Journalisten konfrontiert, die er aber schlicht ignorierte. Der Krieg, der von Russland begonnene Angriffskrieg gegen die Ukraine und die daraus resultierenden Folgen für die Welt, das war das dominierende Thema dieses Treffens. Das machte auch die Gastgeberin, Indonesiens Außenministerin Retno Marsudi, in ihrem Eingangsstatement deutlich.
The world has yet to recover from the pandemic. But we are already confronted with another crisis, the war in Ukraine.
Die Welt müsse noch von der Pandemie genesen, doch sei schon mit der nächsten Krise konfrontiert, dem Krieg in der Ukraine. Doch so klar wie die Reporter bei der Begrüßungszeremonie, benannte die indonesische Außenministerin die russische Verantwortung nicht.
It is our responsibility to end the war sooner than later and settle our differences at the negotiating table, not at the battlefield.
Es sei unser aller Verantwortung, den Krieg eher heute denn morgen zu beenden und Differenzen am Verhandlungstisch zu klären und nicht auf dem Schlachtfeld, so die Ministerin. Unter den G20-Staaten sind viele, die die Verantwortung für den Krieg nicht allein bei Russland sehen, anders als die in dieser Hinsicht geschlossen agierenden G7-Staaten. Bilaterale Treffen mit Lavrov hatten sie alle ausgeschlossen.
Wer unsere internationale Friedensordnung bombardiert, der kann nicht davon ausgehen, dass wir über bilaterale Handelsbeziehungen sprechen,
hatte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock dazu erklärt. Und dennoch, Russland die internationale Bühne des G20-Gipfels überlassen, wollten die G7-Staaten auch nicht. Im Vorfeld hatten sie deshalb ein gemeinsames Vorgehen abgestimmt. Dies sah auch vor, dass Außenministerin Baerbock, die direkt nach Lavrov sprach, diesen in ihrer Rede mit den russischen Verbrechen konfrontieren wollte. Doch Lavrov verließ den Saal direkt nach seiner Rede und kurz darauf auch vorzeitig das G20-Treffen. Lavrov räumte die Bühne.
Multilateralism is not perfect.
Multilateralismus sei nicht perfekt, hatte die indonesische Außenministerin in ihrem öffentlichen Eingangsstatement erklärt.
But can we imagine if we have to live without multilateralism? I'm sure the situation will be even worse. Unilateralism will become the norm. The mighty will take all.
Aber könnten wir uns vorstellen, ohne Multilateralismus zu leben? Sie sei sicher, die Situation wäre schlechter. Unilateralismus würde die Norm und die Mächtigen würden sich alles nehmen. Hier konnte, wer wollte, doch eine Anspielung auf die Situation in der Ukraine erkennen. Außenministerin Baerbock hatte im Vorfeld des Treffens erklärt, gerade kleinere Staaten der Welt würden sehr genau beobachten, ob die internationale Weltgemeinschaft es akzeptiere, wenn ein stärkerer Partner seinen Nachbarn überfalle.
Aus Bali an Katrin Büsker. Trotz der Worte und Appelle der G20-Außenminister im fernen Bali geht der Krieg vor unserer Haustür in der Ukraine unvermindert weiter. Im Osten des geschundenen Landes tobt ein blutiger Abnutzungskrieg. Besonders im Osten, im Donetsk-Gebiet, ist die Situation für die Menschen immer unerträglicher. Nils Buhler berichtet.
Olena Selenska will ihrem Land helfen, kollektive Traumata zu bewältigen. Auf ihre Initiative hin soll Ende des Monats ein Treffen der Partnerinnen und Partner der Staats- und Regierungschefs stattfinden. Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 11 Ländern haben zugesagt. Die Menschen in der Ukraine sollen dabei im Mittelpunkt stehen, so die Präsidentengattin.
Die Erneuerung der Infrastruktur, der Bau neuer Objekte sind sehr wichtig. Aber in erster Hinsicht sollten es die Menschen sein. Wie Menschen im medizinischen, psychologischen und pädagogischen Bereich geholfen werden kann. In allen Bereichen des menschlichen Lebens, damit wir uns wieder würdevoll und ruhig fühlen.
Ein würdevolles und ruhiges Leben in der Ukraine scheint momentan in weiter Ferne. Gerade im Osten, wo Städte täglich beschossen werden. Die Frontlinie verläuft mitten durch das Gebiet Donetsk. Nach Behördenangaben sollen sich immer noch 350.000 Menschen dort aufhalten. Das Gebiet Luhansk ist mittlerweile weitestgehend unter russischer Kontrolle, sagt Präsident Selenskyj. Doch er verstehe nicht, was die Besatzer damit anfangen wollen. Sie haben Städte und Schulen zerstört, Menschen vernichtet. Die Menschen sind geflohen. Was haben sie denn besetzt? Sie sind jetzt Besatzer der Ruinen im Gebiet Luhansk. Das ist das Ergebnis. Russland wirft unterdessen erneut dem Westen vor, eine friedliche Lösung zu behindern. Stattdessen wolle der Westen einen Sieg der Ukraine über Russland auf dem Schlachtfeld, sagt Außenminister Lavrov beim G20-Treffen auf Bali. Dann gibt es für uns wahrscheinlich einfach nichts mit dem Westen zu besprechen, denn diese Ansätze erlauben es der Ukraine tatsächlich nicht, sich zu einem friedlichen Prozess zu bewegen. Die Ukraine wird gezwungen, Waffen zu nehmen, diese Waffen einzusetzen, um Städte zu bombardieren um die Zivilbevölkerung zu vernichten. Russland beharrt auf seinen Forderungen, wie die Anerkennung der völkerrechtswidrig annektierten Halbinsel Krim als russisches Territorium, die Abtretung der beiden Gebiete Donetsk und Luhansk und einer Denazifizierung und Entmilitarisierung der Ukraine. Die Ukraine will erst weiter verhandeln, wenn Russland seine Truppen abzieht.
Informationen von Nils Buhler. Angesichts des täglichen Sterbens in der Ukraine und der Zerstörung der Lebensgrundlage vieler Familien sind die Sorgen hierzulande eher gering. Und dennoch, immer mehr Menschen müssen angesichts der hohen Inflation mehr denn je jeden Cent umdrehen. Eine warme Wohnung kann im kommenden Winter zum Luxus werden. Nach dem Bundestag brachte heute auch der Bundesrat deshalb etliche Gesetze für mehr Energiesicherheit auf den Weg. Wie dramatisch die Lage ist, zeigte sich am Nachmittag. Der angeschlagene Gasimporteur Uniper stellt einen Antrag auf Staatshilfe. Aus Berlin, Volker Findhammer.
Der Bundestag hat gestern Abend noch rund ein halbes Dutzend Gesetze zur Sicherung der Energiesicherheit auf den Weg gebracht, die heute sogleich im Bundesrat behandelt wurden, damit sie unmittelbar in Kraft treten können. Darunter auch das Ersatzkraftwerke-Bereithaltungsgesetz, mit dem Braun- und Steinkohlekraftwerke aus den Reserven geholt werden können, um den Einsatz von Gaskraftwerken zur Stromerzeugung zu verringern. Im Anhang an diese Novelle wurde auch das Energiesicherungsgesetz ein weiteres Mal geändert, um die geplante Beteiligung des Bundes an den großen Gasimporteuren möglich zu machen und über staatliche Beihilfen zu einer Entlastung der Kostenseite auf dem Gasmarkt beizutragen. Auch der Ausbau der Windenergie stand auf der Tagesordnung, um die erneuerbaren Energien voranzutreiben. Rainer Haseloff, der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt und amtierende Bundesratsvorsitzende, beklagte gleich zu Beginn die Eilbedürftigkeit des Vorhabens.
Der Handlungsdruck ist enorm. Dennoch erlaube ich mir die ernste Mahnung, dass dies kein Dauerzustand werden darf. Es geht hier um ganz konkrete und massive, teilweise existenzielle Probleme, vor denen Deutschland und damit auch die Länder stehen und ich befürchte, noch lange stehen werden.
Das ging jedoch nicht mit einer Kritik an den Inhalten einher, wo Ursache und Wirkung durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine unbestritten seien. Aber als Chef eines Braunkohleförderlandes verlangte Haseloff auch mehr Sicherheiten für die Kohleverstromung und bei der Windkraft sei eine Gleichbehandlung aller Bundesländer notwendig. Insgesamt werde das Paket die absehbaren Lücken bei der Energieversorgung nur bedingt schließen können, weshalb Haseloff auch den Weiterbetrieb der Atomkraftwerke anmahnte. Dazu hat Bayern auch einen Antrag in den Bundesrat eingebracht, der an die zuständigen Ausschüsse verwiesen wurde. Malu Dreyer, die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, verteidigt unterdessen die geplante Beteiligung des Bundes an den großen Gasversorgern.
Wir alle sind regelmäßig mit unseren Energieversorgern im Gespräch. Wir wissen ganz genau, was da los ist. Wir wissen, zu welchen Preisen sie Gas einkauft. Und wir wissen auch, wie groß der Druck werden wird, diese Preiserhöhungen an einem bestimmten Tag auch weitergeben zu können, damit unsere Energieversorger selber nicht kollabieren. Und deshalb ist dieses Gesetz hier so wichtig.
Für Winfried Kretschmann, den grünen Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, fallen in diesem Zusammenhang die Sparvorgaben für Industrie und Bürger noch nicht ausreichend ins Gewicht.
Ich will noch mal zu bedenken geben, ob wir nicht ordnungspolitisch zwischen der Alarmstufe und der Notfallstufe eigentlich für Energien, die speicherbar sind wie Gas, nicht etwas brauchen ordnungspolitisch, um verbindlich auch diese Speicher füllen zu können durch verbindliche Vorgaben beim Sparen.
Wirtschaftsminister Robert Habeck verwies dagegen auf die Eilbedürftigkeit, die allein durch äußere Umstände, also den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und die energiepolitischen Drohungen wie der mögliche Lieferstopp ausgelöst wurden.
Es ist ein Gesetzespaket, das dieses Land verändern wird. Schnell, weil wir möglicherweise Maßnahmen ergreifen werden, die unüblich sind. Und wir dürfen da nicht drüber hinwegreden, dass der große Konsens, den wir im Moment haben, in der zweiten Jahreshälfte noch mal ganz anders strapaziert wird, was Preise angeht, aber auch was Ausbau von erneuerbaren Energien und Leitung angeht.
Wie schnell es gehen muss, wurde prompt nach der Verabschiedung der Regelung durch den Bundesrat deutlich. Der angeschlagene Versorger Uniper hat heute bereits einen Antrag auf Stabilisierungsmaßnahmen bei der Bundesregierung gestellt. Da werde man auch helfen müssen, betonte Wirtschaftsminister Robert Habeck im Interview der Woche des Deutschlandfunks.
Ich habe eine Verantwortung für die Energiesicherheit in Deutschland und der muss man sich stellen.
Und wenn Märkte zu einem Ausfall der Versorgungssicherheit führen, dann muss man dagegen anarbeiten.
Uniper ist der größte ausländische Abnehmer des russischen Gazprom-Konzerns und rechnet wegen der verringerten Liefermengen mit einem erheblichen Preisanstieg und ist deshalb auch unter Druck geraten. Verschärft wird die Situation auch dadurch, dass bereits ab kommenden Montag die Pipeline Nord Stream 1 für eine schon seit Monaten angekündigte Wartung abgeschaltet wird. Die Befürchtung ist, dass die russische Seite die Lieferungen nach dem Abschluss der Wartung nicht mehr aufnehmen könnte.
Für den Deutschlandfunk Volker Finthammer. Zu den sichtbarsten Folgen der durch den Krieg ausgelösten sicherheitspolitischen Zeitenwende gehört die Entscheidung Finnlands und Schwedens zum NATO-Beitritt. Das Ende der Neutralität der beiden skandinavischen Staaten verändert die geostrategische Situation in Europa. Heute gab es in Berlin politische Rückendeckung für den doppelten NATO-Beitrittswunsch. Aus Berlin, Gudula Geuter.
Damit ist der Gesetzentwurf angenommen.
Sichtlich gerührt nahmen die finnische Botschafterin und die schwedische Gesandte auf der Ehrentribüne das Ergebnis entgegen und den stehenden Applaus der Abgeordneten. Der allermeisten Abgeordneten, nur die Linkspartei und zwei Vertreter der AfD, stimmten gegen den Beitritt der beiden Länder zur NATO. Zuvor hatte der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Tobias Lindner, als erster von vielen in dieser Debatte von einem historischen Moment gesprochen.
Die geplanten Beitritte Finnlands und Schwedens zum nordatlantischen Verteidigungsbündnis sind von herausragender Bedeutung für uns und unsere Partner. Angesichts der Erschütterung, die wir aufgrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine in Europa und in der ganzen Welt erfahren, wollen wir als enge Verbündete füreinander einstehen.
Wie er, so betonte auch Verteidigungsministerin Christine Lambrecht, die NATO gewinne im Norden und Osten an Stärke zum Wohl aller Mitgliedstaaten.
Beide, Finnland und Schweden, verfügen über leistungsfähige Streitkräfte, modern ausgerüstet und erprobt in vielen UNO-Friedenseinsätzen. Mit starken Seestreitkräften, die vor allem die Ostsee sicherer machen. Und mit modernen und schnell aufwuchsfähigen Landstreitkräften, die die bedrohte Ostgrenze sehr gut kennen.
Redner von CDU und CSU kritisierten die Bundesregierung zwar für ihrer Ansicht nach zu zögerliche Waffenlieferungen an die Ukraine, gleichzeitig aber lobte ihr stellvertretender Parteivorsitzender Johann Wadephul den Kanzler und die Regierung für ihren besonderen Einsatz für den NATO-Beitritt der beiden Länder. Deren Anwalt müsse Deutschland auch im weiteren Beitrittsprozess sein, so Wadephul, mit Blick auf die Bedingungen, die der NATO-Staat Türkei schon bisher für seine Zustimmung formuliert hat.
Bedingungen aus der Türkei, die den Rechtsstaatsmaßstab dieser beiden Staaten relativierten oder die sie gar dazu aufforderten, die Menschenrechtskonvention des Europarates zu verletzen, wären nicht akzeptabel.
Für die Linkspartei ist diese Sorge offenbar schon Gewissheit. Mit den bisherigen Zugeständnissen Finnlands und Schwedens, was den Umgang mit der von der Türkei als terroristisch eingestuften JPG betrifft, begründete Gregor Gysi, warum er seiner Fraktion rate, die Zustimmung zu verweigern. Und
die nächste Nötigung steht bevor. Denn Erdogan droht indirekt, den Beitritt nicht zu ratifizieren, wenn die 73 angeblich Terrorverdächtigen aus Finnland und Schweden nicht an die Türkei ausgeliefert werden. Der Preis, den Schweden, Finnland und die gesamte NATO für den Beitritt gegen die Kurdinnen und Kurden an die Türkei zahlen müssen, ist zu hoch.
Diese beiden Länder sind ein Leuchtfeuer der Freiheit, der Menschenrechte und der Demokratie und gelten vielen in der Welt als Ort der Hoffnung und der Zuversicht,
antwortete ihm Michael Roth, SPD, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses.
Wie können Sie es wagen, diesen Staaten zu unterstellen, sie würden internationales oder europäisches Recht schleifen, weil es ein Memorandum, eine Vereinbarung mit Herrn Erdogan gibt.
Für den Beitritt sprach sich auch die AfD aus, obwohl Alexander Gauland betonte,
in einer geopolitischen Auseinandersetzung, die zu einem Krieg in Europa geführt hat, können Gleichgewichtsverschiebungen, auch wenn sie erst einmal symbolischen Charakter haben, Konflikte verschärfen, statt sie zu entspannen.
Nach der Zustimmung auch des Bundesrates wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Ratifikationsurkunde ausstellen und, wie es die Beitrittsregeln vorsehen, bei der Regierung der USA hinterlegen.
Zustimmung in Berlin für den NATO-Beitritt von Schweden und Finnland. Ein Bericht von Gudula Geuter. Als Lame Duck Als lahme Ente wird im angloamerikanischen Raum ein Politiker bezeichnet, der zwar noch im Amt ist, aber Macht und Einfluss längst verloren hat. Boris Johnson ist eine solch lahme Ente in Großbritannien. Nach seiner Rücktrittsankündigung hat er seine innenpolitische Handlungsfähigkeit und das Vertrauen seiner Partei verloren. Dennoch will Boris Johnson vorerst im Amt bleiben. Doch die Forderungen nach seiner sofortigen Ablösung werden immer lauter. Aus London, Christina Heuer.
Leave means leave. Johnsons Kritiker greifen heute auf Theresa Mays berühmtes Brexit-Diktum zurück, um dem Premierminister zu sagen, er möge seinen Abschied nicht nur ankündigen, sondern wirklich gehen. Doch Boris Johnson richtet sich darauf ein, vielleicht noch bis Oktober in Downing Street zu bleiben. So lange könnte es dauern, bis die Konservativen seine Nachfolge an der Spitze von Partei und Regierung geregelt haben. Zu lang finden das viele auch in seiner Partei. Sie ärgern sich über den scheidenden Vorsitzenden und darüber, wie er seinen Abschied gestern verkündet hat. Der Tory-Abgeordnete Andrew Bridgen. Die sogenannte Rücktrittserklärung, in der er das Wort Rücktritt nicht mal erwähnt hat. Keine Entschuldigung, keine Reue. Johnson eben.
No apology, no contrition. So Johnson.
Kurz vor seiner Rede hatte der Premierminister rasch noch ein neues Kabinett zusammengestellt, um nach der Massenabwanderung von Beamten und Ministern wieder regieren zu können. Das, sagt der neue Bildungsminister James Cleverly, sei die Pflicht von Johnsons Team.
We have a duty, and our duty is to govern.
Dann verspricht Cleverly, die Regierung werde keine gravierenden Entscheidungen mehr treffen, die dem nächsten Premierminister oder der nächsten Premierministerin die Hände binden würden.
We are not going to make big changes that would tie the hands of the Prime Minister's successor.
Die Wirtschaft hält gerade das für ein Problem. Das Land ist in der Krise, die Inflation klettert in dramatische Höhen, die Bürger ächzen unter explodierenden Energie- und Lebensmittelpreisen. Eine Lähmung könne Großbritannien sich nicht leisten. Derweil spekulieren die Zeitungen, Johnson wolle auch deshalb gern noch ein bisschen im Amt bleiben, um im Spätsommer seine Hochzeit, wie geplant, am Landsitz des Premierministers nachfeiern zu können. Die Opposition greift das Gerücht gerne auf und droht weiter mit einem parlamentarischen Misstrauensvotum. Angela Rayner von Labour.
They should draw a line now and tell Boris Johnson he has to go and he has to go immediately.
Die Tories sollten einen Schlussstrich ziehen und Boris Johnson sagen, dass er sofort gehen muss. Wenn er das nicht tut, werden wir ein Misstrauensvotum voranbringen, um diesen Prozess zu beenden.
The Labour Party will bring a vote of no confidence forward to start that process.
Für die Konservativen wäre das ein Dilemma. Stimmen sie gegen den Premierminister, gibt es Neuwahlen, die sie nicht gewinnen können. Stimmen sie für ihn, machen sie sich unglaubwürdig. Jeder weiß ja, dass das Vertrauen zwischen Johnson und seiner Partei zerrüttet ist. Ein Teil der Tories möchte deshalb das Nachfolgeverfahren abkürzen und die Fraktion, nicht aber die Mitglieder, abstimmen lassen. Die Kandidatenriege wird diesmal lang. Im Kabinett interessieren sich unter anderem Außenministerin Liz Truss, Finanzminister Nadeem Zahawi und Verteidigungsminister Ben Wallace für den Job. Die zurückgetretenen Minister Rishi Sunak und Sajid Javid gelten als Aspiranten, außerdem eine Reihe von Unterhausabgeordneten.
Christina Heuer. In Berlin gilt die Verwaltung als chaotisch, überfordert und wenig leistungsfähig. Wie zum Beweis endeten im vergangenen Herbst die zeitgleichen Wahlen zum Bundestag und zum Berliner Abgeordnetenhaus im Chaos. Nun wird die Pleiten- und Pannenwahl wohl in Teilen wiederholt. Sebastian Engelbrecht.
Die Vertreter der Regierungsparteien im Bundestag haben sich geeinigt. Sie wollen die Bundestagswahl in 400 von 2300 Berliner Wahlbezirken wiederholen lassen, nicht in ganz Berlin. Betroffen wären alle 12 Berliner Bundestagswahlkreise. Nach Informationen der Vorsitzenden des Bundestagswahlprüfungsausschusses, Daniela Ludwig von der CSU, wurde dies bei einer Tagung der im Ausschuss vertretenen Parteiobleute besprochen. Dabei hatte Bundeswahlleiter Georg Thiel bei der Sitzung des Wahlprüfungsausschusses am 24. Mai über das Wahlchaos in Berlin geurteilt.
Anders als die Landeswahlleitungen bin ich der Meinung, es handelt sich hier nicht um einzelne systemische Ausreißer, sondern hier scheint mir ein komplettes systematisches Versagen der Wahlorganisation zu sein. Und die Vielzahl der Fehler, die Sie hier genannt haben, sind groß.
Thiel hatte eine Wiederholung der Wahl in 6 von 12 Wahlkreisen verlangt, also in 1200 Wahllokalen. Der Ausschuss wird voraussichtlich im Oktober über eine Beschlussvorlage für den Bundestag beraten. Sollte der Bundestag dafür stimmen, könnten im Frühjahr kommenden Jahres partielle Neuwahlen stattfinden. Die Unionsfraktion im Bundestag fordert eine Neuwahl in 6 Wahlkreisen insgesamt und in 50 weiteren ausgewählten Wahllokalen. Ihr reicht der Vorschlag der Ampelparteien nicht aus. Kritik an der Entscheidung übte auch der ehemalige FDP-Politiker im Berliner Abgeordnetenhaus, Marcel Lute. Er sagte dem Deutschlandfunk:
Der Wahlprüfungsausschuss des Deutschen Bundestages hat hier eine quasi gerichtliche Funktion und muss deshalb auch nach pflichtgemäßem Ermessen entscheiden. Das erfordert zunächst mal, dass man den Sachverhalt auch wirklich aufklärt. Und genau das hat nicht stattgefunden und kann auch nicht stattgefunden haben.
Es handle sich um eine rein politische Entscheidung der Regierungsparteien im Bundestag, erklärte Lute, der bei den Wahlen im September für die Freien Wähler kandidiert hatte. Die Wahl in nur 400 von 2300 Wahlbezirken zu wiederholen, hält er nicht für ausreichend.
Dadurch, dass natürlich in einzelnen Wahllokalen gewählt würde und in anderen sozusagen dann der Nachbar nicht wählen kann, haben wir 2 völlig verzerrte, unterschiedliche Stimmungsbilder des Wählers. Einmal eben halt aus dem September letzten Jahres und dann von irgendwann später.
Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey wollte den Beschlussvorschlag der Ampelparteien im Bundestag nicht kommentieren. Die SPD-Politikerin müsste im Falle von Neuwahlen um ihren Posten fürchten.
Sebastian Engelbrecht. Einst waren sie die mächtigsten Männer des Weltfußballs. Doch im Zuge der Sommermärchenaffäre plätterte der Ruhm von Ex-FIFA-Präsident Sepp Blatter und seinem ehemaligen UEFA-Kollegen Michel Platini. 6 Jahre lang ermittelten die Schweizer Bundesanwälte wegen Korruptionsverdacht. Doch die Beweise reichten offenbar nicht. Am Ende des Prozesses heute glatte Freisprüche für die beiden ehemaligen Fußballfunktionäre. Aus Genf, Katrin Hondl.
I am a happy man.
Er sei ein glücklicher Mann, sagt der Ex-FIFA-Präsident Sepp Blatter in Bellinzona. Das Schweizer Bundesstrafgericht hat entschieden, Freispruch für Sepp Blatter und Michel Platini. Die Verfahren wegen Betrugs und ungetreuer Geschäftsversorgung gegen Blatter und wegen Beihilfe dazu im Fall Platinis werden eingestellt, so das Gerichtsurteil. Es ging um 2 Millionen Schweizer Franken, die die FIFA 2011 an Michel Platini überwiesen hatte. Das Gericht sah keinen Beweis für die Betrugsvorwürfe der Anklage, sondern folgte der Erklärung der Angeklagten, die 2 Millionen für Platini seien eine verspätete Honorarzahlung gewesen. Der Freispruch bedeute seine Rehabilitierung, sagte Blatter, der wie Platini 2015 wegen des Verfahrens von der FIFA-Ethikkommission für mehrere Jahre gesperrt worden war.
Der Tag für mich ist ein sehr wichtiger Tag. Eigentlich bin ich seit 7 Jahren in Untersuchungshaft. Weil man hat einen Fall gegen mich eröffnet, der mir auf den Schultern lag, weil man wusste nicht, ist es schlecht, ist es wahr oder nicht wahr. Heute hat man festgestellt, das stimmt alles nicht. Und das ist für mich sehr wichtig, ist auch wichtig für den internationalen Fußball.
Zufriedenheit auch bei Dominik Nellen, dem Berner Strafverteidiger von Ex-UEFA-Präsident Michel Platini, darüber, dass das Gericht den von den Angeklagten angeführten mündlichen Vertrag über die 2-Millionen-Zahlung für plausibel erklärt hat.
Das Gericht hat auch gesagt, dass Herr Platini das Recht hatte, diesen Lohnbestandteil noch nachzufordern und hat zu Recht Herrn Platini freigesprochen. Die Verteidigung ist sehr zufrieden mit diesem Resultat und wir konnten diesem neutralen Gericht eben zeigen, dass keine Straftat vorlag.
Er habe nun ein erstes Spiel gewonnen, sagte Michel Platini nach der Urteilsverkündung. Der Beginn der Ermittlungen vor 7 Jahren hatte das Ende seiner Funktionärskarriere bedeutet. Er konnte damals nicht wie geplant in der Nachfolge Blatters FIFA-Präsident werden. Nach dem Freispruch überlegt Platini nun weitere juristische Schritte gegen die FIFA. Vor 7 Jahren verbannte mich die FIFA-Kommission aus dem Weltfußball, mich, der sein ganzes Leben dem Fußball gewidmet hat. Sie haben mich als korrupten Betrüger und Urkundenfälscher beschuldigt. Das kann ich nicht so stehen lassen. Wir werden sehen, wie es weitergeht, aber ich lasse nichts mehr durchgehen. Platini ist überzeugt, dass hinter dem nun eingestellten Strafverfahren eine Verschwörung steckte, damit nicht er, sondern Gianni Infantino FIFA-Präsident werden konnte. nach Infantino gefragt, wollten sich aber weder er noch Blatter äußern.
But I will not speak about him, but he will think about his attitude when he is now listening to the decision taken by this court.
Er werde nichts über den Kollegen sagen, so Blatter, aber Infantino werde nach diesem Gerichtsurteil über sein Verhalten nachdenken müssen.
Aus Genf, Katrin Hondl. Und das waren die Informationen am Abend. Das Team dankt für Ihr Interesse und wünscht Ihnen einen schönen Abend sowie ein gelungenes Wochenende. Mein Name ist Stefan Heinlein.